Liebe Geschwister im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, wenn ich heute nach relativ kurzer Zeit, etwa ein halbes Jahr ist es her, dass ich bei euch war, wieder bei euch sein darf, dann freut mich das ganz besonders. Aber zu verdanken habt ihr das unserem Bruder Franz Graf Stuhofer, der mich gefragt hat, ob ich wieder hier unter euch mit dem Wort dienen möchte. Und das tue ich sehr gern. Vielleicht gibt es doch noch Einzelne, die mich nicht gut kennen. Ich bin zwar schon vor 35 Jahren in der Mollertgasse gewesen, zu einer Zeit, als wir noch kein eigenes Taufbecken hatten. Ich komme aus der Gemeinde Tulpengasse. Das ist eine Gründung eines Pastors der Mennonitenbrüdergemeinde. Wiewohl wir jetzt denominationell keine Mennoniten sind, das war ihm nicht so wichtig, sondern mehr, dass wir den kennenlernen, der in Österreich noch ziemlich unbekannt ist, trotzdem es hier eine christliche Kultur gibt, unseren Herrn Jesus in Form einer persönlichen Begegnung und Beziehung. Und das war auch mir als religiösem Katholiken neu. Ich bin, seit ich denken kann, zur Kirche gegangen. Meine Eltern haben mich mitgenommen. Und ich habe an Gott geglaubt, von Kindheit auf. Das war nicht das, was mir gefehlt hätte. Es war so, dass ja auch diese Frömmigkeit mich sehr beeindruckt hat. Ich bin gern in der Kirche gewesen, bin sogar in die Kirche gegangen, wenn die an einem Fußballplatz gegangen sind am Sonntagnachmittag und bin mit den alten Frauen dort gesessen. Ich war einfach gern in der Kirche. Es war nur so, dass durch manche Lebensumstände, und zwar vor allem die frühe Todeserfahrung meiner Nichte, ich war damals 16, das Mädel war 5 Jahre alt, die ist im Attersee ums Leben gekommen, das Mädchen, das ist die Tochter meiner Schwester, dass da erstmals dann Fragen aufgetaucht sind. Nicht, dass ich jemals an Gottes Existenz gezweifelt hätte, das war nicht der Fall. Aber ich habe mich gefragt, warum das so ist, warum Menschen überhaupt sterben müssen. Und das hat mich dann gar nicht in die Theologie, sondern in die Philosophie geführt, die dann meine Hauptdomäne wurde. Ich war dann der Philosoph sozusagen an der Schule. Ja, man soll nicht übertreiben, aber ja, also ich habe dann, die Philosophieprofessorin meinte, ich hätte die stärkste philosophische Ader. Und das habe ich dann auch zu studieren begonnen, neben Germanistik. Und schon im ersten Semester meines Studiums habe ich mir gedacht, ein Germanist sollte doch eigentlich die Bibel auch kennen. Sie ist so ein grundlegendes Werk für Literatur. Und natürlich musste und dachte ich mir, kannst du nur die Lutherbibel dir kaufen? Denn das ist doch die Bibel, aus der dann auch die deutsche Schriftsprache geworden ist. Und das habe ich gemacht und habe dann angefangen, Bibel zu lesen. Interessanterweise mit dem Buch Hiob habe ich begonnen. Das war zwar nicht gerade das Leichteste, aber sagen wir so, mir haben die Sprachbilder sehr gefallen. Diese urwüchsige Sprache hat mich irgendwo gefangen genommen und wohl auch das eine oder andere, was da stand. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich gelesen habe am Ende des ersten Kapitels diese Worte Hiobs, nachdem er diesen riesigen Verlust erlitten hatte. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, da sind mir die Tränen gekommen. Da dachte ich mir, boah, so ein Glaube, so eine Gottergebenheit. Und es hat nicht lange gedauert. Gott sieht die Suchenden und vor allem sucht er sie ja schon länger, als sie ihn suchen. Und es war dann mein Cousin, der ein Musiker ist, ein Ausgebildeter, also er hat Gesang studiert, der mir das Evangelium erklärt hat. Er hat es selbst erst gefunden und das war etwas ganz Neues für mich. Insofern, als ich meinte, bis dahin, man müsse doch immer kompliziertere Gedankengänge nachvollziehen, um dann zu Gott zu kommen. Auch das war überhaupt nicht der Fall. Das war so einfach, dass man regelrecht darüber gestolpert ist. Und ich konnte das nicht glauben, dass es so einfach ginge. Man müsse nur Christus bitten, in das Leben zu kommen. Und das war neu. Ich wusste nicht, dass man das sollte, einen Vertrag mit Gott machen. Und als ich dann in der Gemeinde Tulpengasse doch mal zu Besuch kam, Er hat mich dringend immer wieder eingeladen. Mir war das nicht so wichtig. Da habe ich Leute getroffen, wo ich den Eindruck hatte, dass die entweder verrückt sind oder dass mir etwas fehlt. Und da dachte ich mir, wie ich das zum zweiten Mal gesehen habe, das wird wohl so sein, dass mir etwas fehlt, dass ich diese Dimension in der Form nicht habe. Wiewohl ich freiwillig jeden Abend gebetet habe, ohne Aufforderung Gottesdienste aufgesucht habe. Und als es dann wirklich so weit war, dass ich im Herbst des Jahres 1972 diesen Jesus in mein Leben gebeten habe, das habe ich in Gegenwart von Eben Neufeld gemacht, dem Gründer unserer Gemeinde, da habe ich eine Verwandlung erfahren, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich habe gewusst, irgendwo, gerade auch vor diesem Schritt, das ist nun etwas, da musst du dich unterordnen, da musst du etwas wagen, und zwar ganz so, wie du bist. Das kannst du nicht nur durch deinen Kopf gehen lassen, wie du so gerne möchtest und darüber souverän sein wollen. Du musst es wagen. Und ich habe mir schon gesagt, dass wenn da nichts ist, wenn mich da niemand auffängt, wenn ich da mich hineinfallen lasse, dann schmeiße ich die Bibel weg, dann ist es nicht wert, dass ich sie weiterlese. Aber das war nicht der Fall. Ich habe etwas erlebt, das war unbeschreiblich. Und ab diesem Moment hörte auch die Bibel auf, ein irgendwo doch relativ langweiliges Buch zu sein, weil ich kannte ja viele Stellen aus der Kirche, die immer wieder gelesen wurden. Plötzlich sprach dieses Buch gleichsam zu mir. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich habe bis 3 in der Früh und um 6 in der Früh war ich wieder auf und habe schon wieder gelesen. Ich war so hungrig danach. Also ich habe irgendwo den Unterschied erlebt zwischen einem religiösen Menschen und dem, was die Bibel als wiedergeboren bezeichnet. Wenn jetzt jemand meint, es ginge mir seither immer nur gut und nichts als eitel Sonnenschein, dann muss ich sagen, das ist nicht der Fall gewesen. Ich habe dann vieles erlebt danach, das war ungleich schwerer als alles davor. Dann mein Vater krebskrank geworden, gestorben, meine Schwester 3 Jahre später, auf sehr tragische Weise ums Leben gekommen. Und vor 1,5 Jahren habe ich meine Frau verloren. Das heißt, sie ist zum Herrn gegangen, somit habe ich sie nicht verloren, sie ist nur nicht hier. Das ist zwar schlimm, aber ich weiß, wo sie ist und ich weiß, dass sie bei ihm ist. Und jetzt muss man aber ganz klar dazu sagen, es wäre jetzt etwas, was man leichter erzählen kann, all diese nicht so einfachen Dinge wie Depressionen, die ich hatte als Student auch und so weiter, schwerste Angriffe, es war wirklich unglaublich, was da im Geist sich abspielen kann. Das kann man nicht schildern, aber man kann auch nicht schildern, und da fehlen mir die Worte noch mehr, über das, was Gott und unser Herr Jesus an Tröstung mir schenkt. Das kann ich nicht ausdrücken. Das ist so großartig, dass wir wirklich weit durch den sind, der uns geliebt hat. Das ist keine fromme Phrase. Im Detail könnte ich mehr darüber sagen. Aber heute darf ich unter euch sein, und das freut mich sehr, denn wie gesagt, dann hatten wir ein eigenes Taufbecken, dann bin ich nicht so oft wieder hierher gekommen und erst letztes Jahr aufgrund einer Einladung wiederum. Und vorher hat mich schon der Bruder Dr. Emanuel Wieser 2-mal eingeladen und da hatte ich dann auch Predigt bei uns und da konnte ich nicht. Das hat mich sehr gefreut und geehrt. Jetzt haben der Franz und die Heidi mich gefragt, ob ich nicht jene Predigt bringen soll, die ich am 5. Oktober im Rahmen der Museumseröffnung des ersten österreichischen Täufermuseums in Niedersulz im Weinviertel gehalten habe. Und da habe ich vorerst einmal zugesagt, ja, warum denn nicht? Sie meinten, ja, das wäre nicht schlecht, wenn du es auch hier halten könntest. Viele von euch wollten ja auch gerne dahin kommen, aber just an diesem Sonntag fand bei euch die Einführung, weil es war es das Bruder Lars Heinrich statt. Und da war es klar, dass dieses für euch so wichtige Ereignis eindeutig Vorrang haben musste, das ist klar. Das Museum steht ja auch noch, man kann es ja noch besuchen. Und wenn einer wirklich die Predigt hören will, dann gibt es sie beim ERF auch zu bestellen und ich kann sie ihm auch kopieren. Und jetzt habe ich aber gemerkt, ich wiederhole eigentlich meine Predigten so gut wie nie. ein zweites Mal. Das ist ja auch eine andere Situation. Heute wieder kein Museum eröffnet. Und dann habe ich mir gedacht, das passt irgendwie ja nicht. Mir ist das relativ spät eingefallen und bewusst geworden. So gegen Ende der Woche, es geht zwar bei mir alles im Kopf herum. Da haben wir gedacht, aber das passt hier nicht. Du kannst nicht so predigen wie Niedersulz, Freiversammlung, 650 Leute. Das ist ja ganz eine andere Situation. Und es geht doch darum, und das bete ich vor jeder Predigt, Herr, gib mir das Wort, das die Geschwister hier brauchen, das die Gemeinde braucht. Das Wort kommt ja nicht von mir, das soll ja nicht aus mir kommen und von mir, da hättet ihr nicht viel davon. Sondern es soll von Gott kommen und zu Gott führen. Und wenn ich jetzt gestern noch in eure Homepage geschaut habe, ich habe es zwar schon gewusst und gehört, dass ihr nächsten Sonntag Täuflinge habt, da wird ein Taufgottesdienst sein, dann denke ich, dass man auch darauf Bezug nehmen sollte. Wenn Menschen unter euch heute die Taufe begehren und damit erklären, ich bin ein Kind Gottes, ich bin zur Nachfolge Jesu bereit, dann bezeugen sie mit diesem Schritt, dass sie bereit sind, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Und gleichsam im Wasser des Todes, wofür das Taufwasser ein Bild ist, so wie die Sintflut alles alte Leben mit sich genommen hat, bekennen wir, wenn wir uns untertauchen lassen, ich bin mit Christus gestorben. Aber das ist nur die eine Seite. Sie sagen auch, ich bin bereit im Glauben ein Leben aus der Auferstehungskraft Jesu zu führen. Und das wird durch das Wiederauftauchen aus dem Wasser versinnbildlicht. Und jeder, der getauft ist in Christus, der ist in den Leib Christi getauft, der ist nicht in die Gemeinde Mullertgasse allein getauft, der ist in den Leib, gesamten Leib Christi, der nur einer ist und niemals mehr sein wird als einer, der erklärt sich auch zur Treue diesem Leib und damit ganz konkret auch dieser Gemeinde gegenüber bereit. An ihrem Wohl und Wehe teilzunehmen, das heißt sowohl an den Tröstungen mit dem Heiligen Abendmahl, dem Zuspruch durch Geschwister, der praktischen Hilfe seitens der Gemeinde, dass man das alles auch bereit ist anzunehmen, dankbar zu sein, aber auch bereit zu sein, sich ermahnen zu lassen durch die Hirten in der Gemeinde, durch Geschwister und wenn es sein müsste, sogar sich unter die Gemeindezucht zu stellen. Auch das ist etwas, was man mit dem Taufakt eindeutig bekundet. Und da ihr eine Täufergemeinde seid, in welcher die Taufe als ein bewusster Akt vollzogen wird, ein Akt, dem eine Lebenswende derjenigen vorausgeht, die sich da taufen lassen, das heißt, dass hier Buße und Umkehr keine Rolle spielen müssen, bin ich überzeugt, dass auch ihr das Täufermuseum, wenn es dann anschaut, mit großem Gewinn besuchen werdet. Denn ab dem 12. April ist das möglich und dann werdet ihr dort vieles hören und sehen, das ihr in der Form wohl nicht gekannt habt. Nämlich, dass ihr, die ja wir alle als Taufgesinnte eine Minderheit in Österreich sind, weit hinter den Moslems, dass wir im 16. Jahrhundert eine Bewegung waren, die alle 9 Bundesländer erfasst hat. Es gibt aus allen 9 Bundesländern Berichte von Taufgesinnten. Ja, das heißt, in manchen Ländern wie Tirol und auch weiter in Mähren, da war es eine Volksbewegung. Da war es schon lange keine zu übersehende Minderheit mehr. Nun, diese Menschen, die waren damals, die Menschen waren damals dem Ruf Jesu gefolgt. Und wie wir auch aus der Lesung gehört haben, eigentlich war das die schönste Einladung. Sie sind der schönsten Einladung erfolgt, die an einen Menschen ergehen kann. Wenn unser Herr Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dann haben wir hier eine Einladung in die Freiheit von der Last der Sünde. Eine Einladung in die Gemeinschaft mit dem, der uns diese Freiheit verbürgt. Und es gibt sie nur bei Jesus, diese Freiheit, diese Ruhe. Aber eben nur in der engen, in der Jochgemeinschaft mit ihm. Und das mag uns heute als Menschen des 21. Jahrhunderts etwas fremdartig anmuten, dass hier plötzlich von einem Joch die Rede ist. Ist denn Freiheit nicht Jochlosigkeit? Und ich denke, gerade an diesem Punkt brauchen wir Hilfe heutzutage. Unsere Vorstellung von Freiheit ist zutiefst geprägt vom Ideal der Unabhängigkeit. Etwa seit dem Zeitalter der Aufklärung hat sich diese Vorstellung von Freiheit als eine Form der Unabhängigkeit von allem und jedem immer vehementer verbreitet und verbreitet sich weiter. Begonnen hat es natürlich schon früher. Es war der Humanismus gewesen, der dem Einzelnen das Ideal der Selbstbestimmung, der Autonomie, dessen, dass man sich selbst das Gesetz gibt, schmackhaft gemacht hat. Und die Freiheit des Einzelnen, seine Bindungslosigkeit, rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt. Die Freiheit, zu der Jesus beruft, ist eine andere. Gott weiß, dass der Mensch ohne eine Verbindung und ohne Bindung an andere niemals glücklich wird. Er ist unser Schöpfer, er weiß es, dass es nicht die Daseinsform der Vereinzelung ist, die uns glücklich macht. Und wer es nicht glaubt, der soll um sich herumschauen in unsere Gesellschaft, in der dieses Lebensideal mehr und mehr ausgelebt wird. Und ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass es nicht jenes Glück hervorbringt, das man sich versprochen hat davon. Wenn bereits die Alten, die Griechen, wussten, dass der Mensch ein Zoon Politikon, ein Gemeinschaftswesen ist, dann hat uns Jesus gesagt, in welcher Gemeinschaft der Mensch wirklich glücklich wird. Diese Mitteilung aber ist Teil einer göttlichen Offenbarung. Matthäus 11, 25 lesen wir: Zu der Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig von dir. Gemäß diesen Worten ist es natürlich nicht verwunderlich, dass wir, die wir an Jesus glauben, in der Minderzahl sind. Und dennoch ist dies ein Wort, das sich an alle richtet, wie wir gelesen haben, die mühselig und beladen sind. Und wer ist das nicht? Es soll kein Wort an eine Minderheit bleiben. Und gerade darin wird uns ein Blick auf unsere freikirchlichen Vorfahren des 16. Jahrhunderts, wo sie eine Massenbewegung dargestellt haben in unserem Land, zur großen Ermutigung. Da sehen wir, wie sich große Bevölkerungsteile diesem Ruf Jesu geöffnet haben. Quer durch alle Stände, vom Adeligen über den Stadtbürger, über Groß- und Kleinbauern bis hin zu Tagelöhnern. Die Täufer waren übrigens auch die einzigen, die ganz im Stil der ersten Christen etwas wieder aufgenommen haben, was bis dahin in dieser Form nicht mehr stattgefunden hat. Mission, Weitersagen des Selbsterlebten, das nicht für sich behalten können, dessen, was sie an Jesus gefunden und in ihm gefunden haben. Ihre Entschlossenheit zur Nachfolge, die lässt sie uns heute noch zu Vorbildern werden. Dass sie das überhaupt werden konnten, obwohl sie doch so Menschen waren wie wir, die waren nicht stärker und nicht besser. Das hat wohl etwas mit dieser vorher schon erwähnten Jochgemeinschaft mit Jesus zu tun. In dieser haben sie die Erquickung erlebt, die sie gebraucht haben, wenn es ganz schwer wurde, wenn sie vertrieben wurden, wenn man ihnen die Kinder weggenommen hat, wenn man sie gefoltert hat. Und in dieser Jochgemeinschaft hat ihnen Jesus das zur Verfügung gestellt, was aus ihnen nie kommen würde und aus keinem von uns kommt. Sanftmut, Demut, die Bereitschaft zu dienen, zu verzeihen. Sie haben sogar ihren Henkern verziehen. Das war für die auch eine neue Erfahrung. Das war vorher wohl nie der Fall, dass ein Verurteilter ihnen verzeiht. Das ging so weit, dass Henker zu Verkündigern fast wurden, indem sie sagten, der war gerechter als wir alle, hat ein Henker mal gesagt nach einer Hinrichtung. Bringt mir irgendeinen, aber ich töte keinen Täufer mehr. Dieses Zeugnis des Lebens, das hat die Menschen so beeindruckt, dass es stärker war als die Predigen der Predikanten der Lutherischen. Auch reformatorisch gesonnen und vieles an Wahrheit verkündigenden Prediger. Aber die Täufer haben eine Bereitschaft gehabt, mit ihrem ganzen Leben dahinter zu stehen. Und das war in anderen Kreisen nicht unbedingt so weit verbreitet. So zum Beispiel in Tirol, wo es sehr viele Täufer gegeben hat. Und obwohl bereits ab 1528 ein großer Exodus Richtung Mähren unterwegs war, denn sie konnten dort nicht bleiben, klagt die habsburgische Regierung in Innsbruck noch 70 Jahre später darüber, dass es immer noch Täufer gibt und sie diese Bewegung nicht unterdrücken können, weil sogar die Bevölkerung, auch wenn sie nicht täufisch ist, diese Leute versteckt und mit Lebensmitteln versorgt. Das heißt, das Zeugnis auch gegenüber denen, die den Schritt in die Nachfolge Jesu mit letzter Konsequenz nicht gewagt haben, war so groß, dass sie wussten, diese Leute sind in Ordnung, das sind wirkliche Christen, die darf man nicht verfolgen. Zwischen 1526, 27 und 1531 dürften es bereits 1000 Menschen gewesen sein, die in Österreich um des Glaubens willen hingerichtet wurden. In so kurzer Zeit. Wenn wir jetzt denken, dass es eine Dunkelziffer gibt, dass manche dann doch nicht so weit gegangen sind, wie breit und weit muss der Glaube gewesen sein damals in Österreich? Bitte, das war eine Bewegung, die es in der Form wohl auch vorher und nachher nicht mehr gegeben hat. Nun, der Titel meiner Predigt in Niedersulz hat gelautet, was darf es kosten? Es kostet alles, was im Leben. Alles hat seinen Preis, das weiß jeder von uns. Was kostet es dich, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du dich am kommenden Sonntag taufen lässt? Ich bin überzeugt, dass es dich etwas kostet oder bereits gekostet hat. Vielleicht war es eine Beziehung, die du aufgeben musstest, weil du erkannt hast, dass sie mit der Nachfolge Jesu nicht in Einklang zu bringen ist. Vielleicht ist es der Verlust gewisser Freunde, Freundeskreise möglicherweise gar. Vielleicht erfährst du das Nein deines Elternhauses, wenn du diesen Schritt tust. Im Allgemeinen aber fallen in unseren Breiten die Kosten weit geringer aus als in anderen Gegenden der Welt. Wenn du ein gläubiges Elternhaus hast, kostet es sich wahrscheinlich gar nichts, da wirst du sogar gelobt dafür möglicherweise und die Eltern freuen sich. Ist auch schön und ganz in Ordnung. Aber in der islamischen Welt, in Nordkorea, in Ländern Afrikas im Bestimmten, wenn du dich dort taufen lässt, dann weißt du, da auf Erden ist für mich kein ruhiger Platz mehr. Dann bist du zum Verfolgten geworden. Und vor nicht ganz 500 Jahren war es auch bei uns so. Wer der Einladung Jesu in seinen Frieden, in seine Ruhe folgte und diesen Schritt noch mit der Taufe besiegelt hat, der hat unweigerlich die Verfolgung durch die Behörden erlebt. Viele der Anführer, ja gerade sie, haben ungefähr ein halbes Jahr, einige Monate bis 2,5 Jahre noch gelebt, bevor sie auf dem Scheiterhaufen oder auf dem Schafott gelandet sind. Das war so der Durchschnittswert der weiteren Lebensdauer. Und sonderbarerweise hat das die Bewegung nicht umgebracht. Es war dann eher was anderes. Der Wohlstand in der zweiten und dritten Generation, der die Nachfolgebereitschaft so weit gesenkt hat, als es dann erneut zur Verfolgung gekommen ist, nur eine Minderheit weitergezogen ist und der Rest sich assimiliert hat in Mähren und in Niederösterreich. So dass auch heute noch viele wissen, wir stammen von den Täufern ab, aber die waren nicht mehr bereit, dafür zu leiden. Ich habe bereits vom hohen Blutzoll gesprochen. Auch in unserem Land Österreich, was keiner glauben würde. Manche der Taufgesinnten wurden dann auch jahrelang eingekerkert, ohne dass sie ihrem Glauben abgeschworen hätten. So ist etwa im Gefängnis zu Passau eine Sammlung von Glaubensliedern entstanden, die dort inhaftierten Geschwister geschrieben haben. Dieses Liederbuch heißt Ausbund, das gibt es heute noch, und die Amischen in Amerika singen daraus. Ich habe da ein Exemplar da, ich kann es euch zeigen, wenn ihr gut aufpasst, gebe ich es euch zum Anschauen. Bitte, man soll es nicht glauben, Ausbund, das ist etliche schöne christliche Lieder, wie sie in dem Gefängnis zu Passau, in dem Schloss, von den Schweizer Brüdern und anderen rechtgläubigen Christen hin und her gedichtet wurden. Allen und jeden Christen, welcher Religion sie seien, unparteiisch, sehr nützlich. 13. Auflage, Verlag von der amischen Gemeinde in Lancaster County, Pennsylvania, 1981. Also es gibt's noch. Diese Lieder haben überlebt, so wie der Glaube ihrer Dichter überlebt hat. Zeig's euch. Und wer an Täuferliedern Interesse hat, es gibt diese CD, kennt ihr sie schon? Die heißt, Wenn der Glaube Feuer fängt. Und unser Freund Sandro Basner hat diese Lieder aus dem Ausbund zum Teil, aus der Täuferzeit, frisch gesetzt. Sie sind vertont mit Originalinstrumenten aus dem 16. Jahrhundert, klingen wunderbar. Und dazwischen gibt es Texte, die, wenn man die also wirklich sich anhört, dann weiß man schon einiges über die Täuferbewegung, weil es einen guten Überblick gibt, einen historischen. Ich glaube, um 12 Euro oder was kostet es. Wenn nicht, dann kann man sie bestellen. Also es gibt diese CD auch. Aber jetzt muss ich einmal zur Predigt kommen. Das war jetzt eigentlich nur Vorspann. Bitte keine Angst, das heißt nicht, dass die Predigt proportional dann genauso lang ausfallen muss. Man fragt sich natürlich schon, und das ist schon etwas, was auch uns doch, die wir dem Herrn sehr gedankt, uns manches diesbezüglich erspart geblieben ist, wieso Menschen Umstände wie Kerker, Flucht in Wäldern, die Trennung von der Familie, wieso haben sie es tatsächlich auf sich genommen? Wie gesagt, es hat schon alles seinen Preis, aber haben denn diese Leute damals nicht ein bisschen übertrieben? Waren sie ein bisschen zu fanatisch? Wenn sie für ihre Jesus-Nachfolge Verfolgung, Trennung und sogar den Tod in Kauf zu nehmen bereit waren? Was hat sie tatsächlich bewogen? Und das in solchen Massen? Diese Tiroler Bauern, unter denen sich die Täuferbewegung als erstes und am weitesten verbreitet hatte, das waren Realisten. Sie hatten nur eines beobachtet, mit ihrem an der Realität geschärften Blick, dass das Leben rasch vergeht. Und niemand kann das Leben festhalten. Es vergeht. Und das stand diesen Menschen tagtäglich vor Augen. In Gestalt von Hunger, Krankheit, die Pest, Elend, Siechtum. Und es war ihnen nicht möglich, so wie uns heute, die Augen davor so leicht zu verschließen. Heute spielt sich das alles hinter Spitalsmauern ab oder in Pflegeheimen. Einem Selbstverwirklichungsprogramm, wie es auch heute unter uns ja sogar unter christlicher Deckmantel verbreitet wird, so eine Art christliche Wellness, hört man ja oft, dem hätten sie nicht geglaubt. Dazu kannten sie das Leben viel zu gut. Und trotzdem haben auch sie eine Sehnsucht nach Leben gehabt und nach dem, wie man das Leben erhalten könnte.
aus dem Wort Jesu, das wir heute gehört haben,
haben sie die Bestätigung und die Chance erkannt, ein Leben zu führen, das nicht mehr gestohlen, abgekürzt, sinnlos gemacht werden kann.
Jesus hatte gesagt, wie wir gehört haben, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Ja, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erretten. Das klingt jetzt nicht so sympathisch wie der Heilandsruf, aber er birgt ein großes Geheimnis in sich. Beides sind Worte unseres Herrn Jesus. Die erste Wahrheit nämlich, dass das Leben nicht zu halten ist, das haben sie gewusst. Die Leute sind viel schneller gealtert als wir heute. Sie hatten keine Präparate von Vitaminen und allem Möglichen zur Hand. Sie konnten sich nicht helfen. Der Mensch war furchtbar ausgeliefert den Naturgewalten, den Krankheiten. Das war nichts Neues. Aber das Wort Jesu hat ihnen ein Tor aufgetan. Wenn unser Herr sagt, wer aber sein Leben verliert, es muss verloren werden. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. In Ordnung, das Leben kann nicht erhalten und konserviert werden. Aber wer es um Jesu willen verliert, der würde es gewinnen. Auch das musste man im Glauben annehmen, im Vertrauen auf dieses Wort Jesu. Das war nicht so optisch beobachtbar wie der erste Teil der Aussage unseres Herrn. Aber unsere geistlichen Vorfahren haben dem Wort Gottes geglaubt, dem Worte Jesu geglaubt, und auf diese Weise wurde ihnen zuteil, was ihnen der Herr im Heilandsruf versprochen hatte, nämlich Ruhe für die Seele. Das kann man nicht kaufen. Danach sehnen sich so viele, das haben so wenige. Gelassenheit, das ist einer der zentralen Begriffe täuferischer Theologie, Gelassenheit, das heißt Freiheit von den Dingen, die doch nur vergänglich sind und locken und nichts bringen letztlich. Das war ihr Markenzeichen. Sie standen über den Dingen in all ihrer Armut. Aber für all jene in ihrer Umgebung, die dem Wort Jesu keinen Glauben schenkten, waren diese Leute unbegreiflich, unverständlich, ja ärgerlich. Und es ist bis zum heutigen Tag so. Wenn du in die Nachfolge Jesu trittst, wundere dich nicht, wenn die Umgebung die Köpfe schüttelt und sagt, jetzt ist er völlig übergeschnappt oder sie. Damit müsst ihr rechnen, liebe Geschwister, wenn ihr euch nächsten Sonntag taufen lasst. Wenn Menschen dem Wort Jesu keinen Glauben schenken, ist es ihnen aber auch unmöglich, zur letzten und entscheidenden Erkenntnis vorzudringen, die auch für dich die entscheidende Erkenntnis sein wird und die im Heilandsruf enthalten ist, nämlich den Vater und den Sohn zu erkennen. Das ist die größte Erkenntnis, die ein Mensch erlangen kann, die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus. Ich lese nochmal den Vers 27. Der Herr sagte, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Das war Johannes nun allerdings, muss ich sagen, Johannes 14, Vers 27. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Liegt nicht gerade in dieser Erkenntnis die Antwort auf jene schreckliche, wirklich schreckliche, den Menschen auch letztlich überfordernde Tatsache, dass er vergänglich ist, das kann niemand wirklich akzeptieren. Hatte nicht Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet auch gebetet, Johannes 17,3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen? Aber kennen wir, die wir hier heute sitzen, etwas von jenem konsequenten Glaubensleben aus eigener Erfahrung? Wie viel ist uns unser Glaube wert? Sind wir wirklich die Nachfolger der Täufer des 16. Jahrhunderts geworden? Ein französischer Zyniker hat gesagt, Zitat, ein Christ ist jemand, der die Lehren Jesu insoweit befolgt, als sie sich mit einem Sündenleben vereinbaren lassen.
Wo würdest du dich einordnen? Auch du, der du schon länger getauft bist, der diesen Schritt schon gemacht hat. Und jemand hat gesagt, wenn Menschen sich Gott, nicht Gott, hingeben, muss Gott sie dahingeben. Es kann nicht anders sein. Ich glaube nicht, dass wir viele Alternativen zu dieser Entscheidung haben. Und darum sage ich mir und dir, sei es ganz oder lass es ganz. Sei heiß oder kalt, aber sei nichts dazwischen. Unser Herr speit das Laue aus. Aber es gilt auch dieses Sprichwort, und damit bestätige ich diese Erkenntnis unserer Tiroler täuferischen Vorfahren im Glauben, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ist der Realismus und zugleich die Weisheit der Kinder Gottes und Nachfolger Jesu. Bis zum heutigen Tag. Eine andere haben wir nicht. Glaubt nicht irgendwelchen Wellnessversprechungen. Die werden sich nicht erfüllen. Das sind Grundlagen für furchtbare Enttäuschungen. Aber das ist niemals etwas, wovon du enttäuscht sein wirst, wenn du dich darauf einlässt. Ich kann es in meinem wirklich vergleichsweise harmlosen Leben bestätigen. Und jeder unter euch, bin sicher nicht der Einzige, bei weitem nicht. Es gibt sicher viele, die noch Schlimmeres erlebt haben, auch hier. Diese Kinder Gottes mit dieser Weisheit sind verkannt und verlacht von der Welt. Aber von Gott, ihrem himmlischen Vater, sind sie geliebt. Und nur darauf kommt es an, letztlich. Auch für dein Leben. Und ganz egal, wie es bisher verlaufen ist. Wenn es nur ab heute anders wird. Und dazu schenke dir der Herr Gnade. Amen.